Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Global Podcast.
Der Podcast über Digitales und Innovatives aus dem Ingenieurbau.
Wir sind Martina
und Daniel
und los geht's.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Global Podcast. Heute eine ganz spezielle Folge, denn wir haben heute unsere ersten Gäste in dieser Folge und auch nicht irgendwelche Gäste, sondern unserer Meinung nach die Ersten und die Pioniere der Podcasts für das Bauwesen. Und deshalb freue ich mich heute umso mehr, unsere Gäste bei unserer Folge begrüßen zu dürfen. Servus Michi, servus Philipp.
Servus, schön hier zu sein.
Ja, danke für die Einladung, hallo.
Ich würde gleich mal mit der wohl wichtigsten Frage starten. Kurz und knackig, wer seid ihr und was macht ihr?
Also ich bin Michi, ich fange mal an, weil ich der Jüngere bin von uns beiden, nehme ich mir mal das Vorrecht. Ich bin Bauingenieur, bin mit Philipp zusammen natürlich auch dann Podcaster. Ich arbeite im Beruf als Bauüberwacher, also gar nicht wirklich als Bauingenieur. Ich arbeite auch in einem Architekturbüro. Macht mal Spaß, macht mal weniger Spaß, wie es halt ist, so eine Baustelle zu leiten und da auch irgendwie so mit allen sich rumschlagen zu müssen. Aber an sich, mein Privatleben schmücke ich mit Basketballspielen und wenn es erlaubt ist, Leute treffen, ne?
da sind wir schon beim Thema. Ich treffe gar nicht so viele Leute. Ich bin promovierender Student, sagen wir mal, Doktorstudent in Barcelona an der Uni und bin gerade dabei, die Doktorarbeit fertig zu kriegen, worauf ich mich auch echt schon tierisch freue. Und ansonsten stecke ich unfassbar viel Zeit gerade in dem Podcast Baustelle Bauwesen, wo Michi und ich eben als die Podcast-Hosts tätig sind. Und ja, das macht richtig Bock. Und sonst bin ich natürlich auch Bauingenieur. Und ja.
So viel dazu. Ja, weil der Daniel und ich, wir studieren ja auch Bauingenieurwesen und deshalb wollten wir gerne wissen, warum habt ihr euch eigentlich dazu entschieden, dass ihr Bauingenieurwesen studiert und wolltet ihr das schon immer machen?
Also ich persönlich wollte es noch nicht immer machen. Also ich habe wirklich tatsächlich so nach dem Abi, wo man eigentlich ja gar keine Ahnung hat, was man eigentlich machen soll, haben mir einfach alle gesagt, ja, du bist doch in Mathe gut, du bist doch da drin gut gewesen, ein bisschen Wirtschaft und Rechnen, das konntest du doch immer ganz gut, mach doch Ingenieur. Und ich so, ja gut, wäre eine Möglichkeit. Habe mich eigentlich aber viel mehr für Architektur interessiert, weil ich schon immer diesen kreativeren Prozess dahinter viel interessanter fand. Aber dann eben durch das Reingerede von allen Leuten um einen rum, hat man sich dann doch fürs Ingenieurwesen entschieden. Und bin ich jetzt auch super froh drüber, weil einfach auch so durchs ganze Studium ich einfach so viele Momente hatte, wo es einfach richtig Bock, also jetzt nicht vielleicht vom Lernen und sowas, aber halt dadurch, dass ich das Glück hatte, in so einem Verein wie Engineers Without Borders tätig zu sein, hat es halt richtig Bock gemacht, dann das, was man da als Bauingenieur gelernt hat, im Studium auch schon anzuwenden und hat dann wirklich auch so gemerkt, dass es voll Sinn ergibt, was man macht als Bauingenieur.
Ja, bei mir ist es, also ich würde mal sagen, ich wollte auf jeden Fall nicht immer schon Bauingenieur werden. Ich weiß auch nicht, ob ich unbedingt Bauingenieur werden wollte, als ich das Studium angefangen habe. Bei mir sind das ähnliche Gründe. Ich halt war gut in Mathe und Physik und dachte mir, ich muss jetzt irgendwas finden, wo ich das geil anwenden kann. Maschinenbau ist für mich weggefallen, weil ich das völlig uninteressant fand. Und somit blieb eigentlich fast nur noch Bauingenieurwesen. Und dann bin ich halt mehr oder weniger den gleichen Weg gegangen wie mein großer Bruder. Auch sogar an die gleiche Uni und habe auch Bauingenieurwesen studiert. Und im Nachhinein bereue ich es auf keinen Fall. Aus ähnlichen Gründen wie der Philipp, weil man einfach schon irgendwie die Möglichkeit hat, als Bauingenieur unglaublich viele geile Sachen zu machen. Und wir auch während dem Studium halt die Möglichkeit hatten, richtig coole Sachen zu machen, die mich persönlich als Mensch und auch als Bauingenieur weitergebracht haben.
Ja, das ist auf jeden Fall interessant. Und ich glaube, beim Daniel vielleicht nicht, aber bei mir war das auf jeden Fall genauso. Und deshalb wollte ich euch noch fragen, was euch denn konkret auch dazu fasziniert. Also der Michi, der hat jetzt schon so erklärt, aber vielleicht könnt ihr noch mal kurz so erklären, was euch eigentlich am Bauingenieurwesen fasziniert.
Soll ich mal? Ja, ich mach mal. Also ich finde, was mich fasziniert jeden Tag ist, dass die ganze Welt um uns herum ist Bauingenieurwesen im Endeffekt. Also zumindest wenn du in den Städten bist oder da bist, wo sich Menschen aufhalten. Es ist alles Bauingenieurwesen. Ob wir über einen Fußweg laufen, ob wir in ein Gebäude gehen, ob wir vom Aussichtsturm hochgehen, ob wir in ein Fußballspiel gehen, ob wir über eine Brücke fahren. Es ist alles Bauingenieurwesen. Das sind alles die Errungenschaften, wenn man so will, unserer Vorgänger. Und ich glaube, man kann fast heute nicht mehr leben, ohne dass du irgendwie mit dem Bauingenieurwesen berührt wirst. Und das ist schon irgendwo was, das erfüllt mich sozusagen mit ein bisschen Stolz, Teil von diesem Ganzen zu sein und auch weiterhin auch da das weiter zu fördern und auch für die Zukunft weiterhin so zu ermöglichen, wie ich das kenne und wahrscheinlich auch sogar noch zu verbessern.
Ja, das ist auf jeden Fall toll gesprochen. Also ich sehe es auch so. Also jedes Bauwerk, jedes Gebäude, wo man eigentlich hinblickt und wenn man da irgendwie in Form einer Planung oder Ausführung irgendwie beteiligt war und man kann sagen, hey, schau mal, daran war ich beteiligt, dann ist das schon echt was ganz Tolles. Also damals, wie ich als Werkstudent noch gearbeitet habe im Ingenieurbüro, habe ich auch Gebäude geplant und dann war ich auf der Baustelle und dann ein, zwei Jahre später, wie das Gebäude fertig stand, habe ich dann meiner Schwester gesagt, hey, schau mal, das ist zwar das komplett fertige Gebäude, aber diese Bewährung, die habe ich damals geplant und das ist schon irgendwie, das hat schon was. Absolut.
Und ich glaube, das hört auch nie auf, so dass vor allem, wenn man wird ja immer älter, man wird immer erfahrener auch mit dem, was man tut. Und dann geht es ja auch irgendwie auch dahin, dass man immer innovativere Sachen vielleicht auch baut. Also ich meine, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich schon was Innovatives gebaut habe oder so, aber das wird ja vielleicht alles noch kommen und ich glaube, dann wird man eben immer noch stolzer darauf, wie man sich daran beteiligt hat, an eben, wie Michi es gerade eben schon schön beschrieben hat, an der ganzen gebauten Umwelt, die eigentlich alles ermöglicht, was wir eigentlich so tun.
Ja, dann wollte ich eh noch fragen, weil es gibt natürlich Fächer, die man bevorzugt im Studium und manches, das man einfach nicht so gerne macht. Und deshalb wollte ich fragen, was hat euch eigentlich besonders gut gefallen und was war das Schwierigste an eurem Studium? Weil ich meine, ich sehe das bei mir selber, es ist auch nicht immer schön.
Philipp, mach du.
Ja, also ich bin im ersten Semester zum Beispiel verzweifelt an den ganzen Mechanikfächern. Also eigentlich, weil ich immer an allem verzweifle, aber dann... Also ich mochte diese Fächer nie, ich mochte nie diese ganzen FE-Fächer und bin auch immer beim Lernen daran verzweifelt, aber das Problem war, dass ich einfach so ein bisschen zu perfektionistisch war und in diesen Fächern immer dann auch unfassbar gut war, obwohl sie mir gar nicht so viel Spaß gemacht haben, sondern mir haben eigentlich eher schon andere Fächer, also dieses ganze, sagen wir mal, Mechanik und dann auch Bauinformatik vielleicht oder FE-Modellierung und sowas, das hat mir nie so viel Spaß gemacht, aber ich war immer gut drin. Und die anderen Sachen, wo ich nicht gut drin war, haben mir ja nicht immer viel mehr gefallen. Also mir hat zum Beispiel echt so Straßenbauplanung auch wirklich sehr viel Spaß gemacht. Oder auch, wie heißt es?
Was soll ich jetzt mal sagen? Ich übernehme mal.
Danke. Ich stand gerade auf dem Schlauch.
Ja, also bei mir ist es so, witzigerweise hat mir das, was ich jetzt mache, nämlich dieses ganze Management, Baubetrieb, Ausführung, alles Mögliche, absolut gar keinen Spaß gemacht im Studium. Ich fand das sehr, sehr, sehr langweilig, muss ich ehrlich zugeben. Habe es auch deswegen im Master eigentlich auch nicht mehr belegt und habe das nur im Bachelor, diese Pflichtfächer gemacht. Schwierigkeiten mit Prüfungen, ja, das ist halt so im Bauingenieurwesen. Schwierigkeiten hatte ich mit jedem Fach immer so ein bisschen, aber, also was heißt mit jedem Fach so ein bisschen, mit jedem Fach halt so weit, wie sie halt gefragt waren. Am meisten Spaß gemacht hat mir definitiv Tragkonstruktion im Stahlbau, weil das war das einzige Fach in meinem ganzen Studium, bei dem wir selber was entwerfen durften. Und da haben wir eine Brücke entworfen. Das habe ich in einer Gruppenarbeit mit zwei tollen Menschen, die ich immer noch sehr gerne habe, habe ich eine richtig coole Brücke entworfen. Und da musste man halt auch die so ein bisschen durchrechnen und präsentieren. Und das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, weil ich glaube, dass gerade der Brückenbau halt irgendwie so eine Kernkompetenz der Bauingenieure ist, die man da auch so wirklich mal ausleben konnte.
Absolut. Also ich sehe auch, der Brückenbau ist eigentlich die Königsdisziplin eines jeden Bauingenieurs. Und ich finde, was eigentlich wirklich Spaß macht am Studium, das hängt auch wirklich viel von der Lehre ab. Also wenn das ein Professor oder ein Dozent, ein Lehrender wirklich schafft, die Vorlesung schön, unterhaltsam, aber auch informativ zu gestalten, dann kann es wirklich schaffen, obwohl man in dem Fach nicht wirklich viel Interesse zeigt, dass das Fach trotzdem irgendwie sehr interessant ist. Also bei mir war das zumindest so. Ich hatte einen relativ guten Professor für Stahlbau und ich habe für den Stahlbau echt gebrannt. Also das hat echt mega Bock gemacht, weil er das einfach so gut rübergebracht hat. Und ich finde, die Lehre macht wirklich sehr viel aus, ob einem das Fach liegt oder nicht.
Ja, auf jeden Fall. Also da gibt es bei uns auch, wir hatten auch richtig gute Dozenten, richtig gute Professoren. Da bist du in die Vorlesung gegangen, du wusstest, du wirst jetzt 90 Minuten unterhalten. Und dann ist das einfach so, dass man immer sich so denkt, so gerade in den ersten paar Semestern so, wow, boom. Und das ist immer so Mind-Opener, gab es da schon auch, richtig cool.
Jetzt seid ihr ja fertig mit dem Studium, schon seit längerem. Jetzt seid ihr ja im Beruf des Bauingenieurs. Was gefällt euch da am besten? Oder vielleicht könnt ihr uns mal ein bisschen mitnehmen, was jeder von euch macht.
Also ich habe es ja vorhin schon in der Einleitung kurz erzählt, dass ich Bauüberwacher bin. Deswegen, ich sehe meine Aufgaben jetzt gerade, vor allem, weil ich gerade im Schlüsselfertigbau arbeite, ich sehe mich selber gerade in meinem Beruf nicht als Bauingenieur, wenn ich ehrlich bin. Ich muss mich gerade darum kümmern, dass Wände rechtzeitig gestrichen werden und Teppichböden verlegt werden. Daher kann ich gerade schwer sagen, was mir in meinem Beruf als Bauingenieur gerade Spaß macht. Bei meinem alten Arbeitgeber, wo ich vorher gearbeitet habe, war ich auch in der Ausführung. Da war ich Bauleiter für Ingenieurbau und habe zwei verschiedene Brücken begleitet für die Deutsche Bahn, die wir da gebaut haben. Und ich muss sagen, das war schon richtig cool, weil da hast du halt teilweise so richtig spannende Projekte gehabt, wo dann in kürzester Zeit das alte Bauwerk abgerissen wird, das neue nebendran fertiggestellt, dann so da reingeschoben, damit die Bahnstrecke nur für 7 oder 8 Tage gesperrt werden muss. Und da hast du schon irgendwie gehabt, das war schon geil. Aber ja, das wäre geiler gewesen, wenn ich es geplant hätte, als wenn ich es ausgeführt hätte.
Naja, und ich habe es ja auch gerade eben schon kurz angekratzt, mache die Doktorarbeit derzeit, habe aber auch davor schon ein gutes Jahr in einem Tragwerksplanungsbüro gearbeitet, in München auch, bei Bollinger und Grohmann Ingenieure. Habe da natürlich auch so ein bisschen die ersten Einblicke gekriegt, so wie es so in der Tragwerksplanung abläuft, und habe da auch tatsächlich schon sehr viel Verantwortung zugesprochen gekriegt für die Projekte, die ich da bearbeitet habe, was halt auch richtig Spaß gemacht hat und wo man halt einfach echt mal so gute Einblicke hat, wie wird überhaupt so die Tragwerksplanung angewendet, das, was man im Studium gelernt hat, das hat echt Spaß gemacht. Und dann bin ich eben nach Barcelona gegangen, um meine Promotion zu machen, und da mache ich eigentlich gerade so was ziemlich Abgefahrenes, und zwar arbeite ich eigentlich mit historischen Bauwerken, also mit dem Ältesten, was eigentlich das Bauingenieurwesen zu bieten hat, und wende aber darauf eine der modernsten Computertechniken an, nämlich das Machine Learning, um eben für Mauerwerk, ihr wisst ja alle, Mauerwerk ist ja ein Komponentenbaustoff, also besteht ja nicht nur aus irgendeinem homogenen Baustoff, sondern ist schon zusammengesetzt aus verschiedenen Materialien. Und um das eben auch gerade für große FE-Modelle anwendbar zu machen, braucht man eben so funktionierende Materialgesetze, und mit Machine Learning kann man das halt schaffen, dass man so ein Materialgesetz trainiert und vorhersagt auch für die Anwendung von großen historischen Bauwerken, sage ich jetzt mal. Und hat richtig Bock gemacht, war natürlich auch ein bisschen schwierig, und zwar auch nicht so klassische Bauingenieursarbeit, weil man halt extrem viel auch programmieren muss, sich da auch voll viel reinlesen muss, weil man das ja auch nicht alles lernt, wie man so Machine Learning Programme dann irgendwie selber schreibt. Aber hat richtig Bock gemacht. Und macht auch noch Bock. Ich bin ja noch nicht ganz fertig.
Ja, voll schön. Und auch sehr interessant eigentlich. Ist mal was anderes.
Ja, auf jeden Fall. Also es hängt natürlich auch immer von den Profs zusammen, mit denen man da zusammenarbeitet, weil die dann auch irgendwelche Ideen haben und auch schon in solchen Gruppen davor gearbeitet haben. Dessen Ideen sind da auch einfach nur so ein paar, also die spinnen dann auch manchmal ein bisschen rum, sage ich mal, und hoffen dann, dass das irgendwie so ein Doktorand versteht, was die meinen, und irgendwas draus macht. Und so war es halt bei mir. Ich habe halt dann versucht, was draus zu machen, und es scheint ganz gut zu funktionieren.
Voll gut. Ja, und dann macht ja eigentlich auch noch was anderes, das auch nicht so der klassische Bauingenieurwesen-Beruf ist. Und zwar habt ihr einen Podcast, den wir natürlich auch schon angehört haben. Und ich finde es sehr interessant. Und jetzt wollte ich einfach mal fragen, wie seid ihr zu diesem Podcast gekommen? Und ja, wollt ihr uns einfach mal erzählen, wie so eure Geschichte für diesen Podcast war?
Genau, also wir haben ja Wir haben ja den Podcast Baustelle Bauwesen. Und das war eigentlich, sagen wir mal, das war meine Idee. Der Michi ist eigentlich immer derjenige gewesen, der viel mehr Podcasts gehört hat. Aber es war dann am Ende vom Tag meine Idee, tatsächlich einen zu starten, weil Michi und ich halt wirklich immer sehr viel telefoniert haben, weil wir ja eben auch die Distanz haben. Michi sitzt in Karlsruhe, ich wohne ja schon längere Zeit in Barcelona und wir sind ja auch Brüder. Und deswegen haben wir uns auch oft unterhalten, auch über das Bauwesen, und sind dann manchmal echt einfach in so einen Redeflow gekommen, wo wir uns einfach so gedacht haben, auch hey, was wir gerade sagen, sind ja voll die krassen Gedankengänge, die müssen wir irgendwie festhalten auch. Und wie können wir das machen? Und dann haben wir halt irgendwie die Idee gehabt, hey, lass mal einen Podcast starten. Lass uns aber nicht einfach nur irgendwie anfangen und irgendwie anfangen zu labern, sondern lass uns das wirklich auch ein bisschen aufziehen mit einem Look auch, dass man halt auch ein Gesicht hat und auch eine kleine Meinung hat. Und ja, deswegen sind wir eigentlich dazu gekommen. Also es war so die Idee des Podcasts und dann natürlich über die Inhalte, wo man dann eben sagen kann, dass uns einfach vieles im Bauwesen fehlt und wir leben jetzt im 21. Jahrhundert und unser Slogan ist ja immer, dass wir Bauingenieure sind, die im 21. Jahrhundert ausgebildet wurden, aber eben nicht für das 21. Jahrhundert. Das ist eigentlich immer so unser Startspruch in jeder Folge, weil eben man als Bauingenieur oder als Bauingenieurin nie richtig gelernt hat, wie sollen wir kreativ sein, wie bauen wir nachhaltig, wie arbeiten wir mit Architekten zusammen, weil das sind ja eigentlich gerade in der Planung die Hauptzuarbeiter oder mit denen wir eigentlich zusammenarbeiten müssen. Und wie können wir das hinkriegen, dass wir dieses Risiko wirklich eingehen und sagen, hey, wir arbeiten jetzt mehr mit Architekten zusammen oder wir sind auch einfach im Generellen einfach mutigere Menschen als nur so ein Rechenknecht, sage ich mal. Und deswegen war eigentlich so das so diese Hauptmessage auch von unserem Podcast, wo wir dachten, hey, das wollen wir irgendwie angehen und wollen deswegen mit Leuten sprechen, die da schon viel gemacht haben oder auch über Themen, über Pioniere aus dem Bauwesen sprechen. Und ja, das haben wir und da sind wir immer noch auf dem Weg. Also wir haben das alles noch lange nicht erreicht. Das ist so ein ewiger Prozess und das ist eigentlich unser Podcast, dieser ganze Prozess, was zu finden, was zu suchen und auch Gleichgesinnte zu suchen, die eben Lust haben, da mitzumachen und das irgendwie für eine coole Idee halten.
Ja, das ist echt ziemlich cool. Also du hast es ja kurz erwähnt, dass man eigentlich im Studium oder auch so im Beruf eigentlich mit solchen Bereichen fast gar nichts zu tun hat, also Podcasts, ja, also welche Bauingenieure gibt es schon, die irgendwelche Podcasts machen? Ich muss auch sagen, das ist ein bisschen dem Studium geschuldet, ja, dass man echt die Lehre so auslegt, dass man, Entschuldigung, dass ich das jetzt so krass ausdrücke, aber zum Fachidioten eigentlich auch ausgebildet wird und selten, wenn da nicht irgendwie von außen was kommt, auch nicht über den Tellerrand hinausschaut. Deshalb kann ich eigentlich auch nur jedem Studenten empfehlen, schaut auch mal in die anderen Fächer, also auch mal so ein bisschen in die wirtschaftliche Richtung oder vielleicht auch mal ein bisschen Kultur, damit man da auch mal ein bisschen auf andere Impulse kommt, ja. Und so ist da, und so kann zum Beispiel auch die Idee eines Podcasts entstehen. Und das finde ich auch immer wieder cool, wenn man da sich auch ein bisschen auf andere Bereiche mal bewegt, einfach mal um neue Ideen zu bekommen.
Ja. Ich meine, es geht jetzt ja nicht nur darum, dass das jetzt irgendwie Bauingenieure sagen, sie müssen einen Podcast machen. Das ist jetzt eigentlich nicht das Ziel, sondern wenn man vielleicht eine mediale Affinität hat, wie Michi und ich das haben und ihr ja auch, dann macht man das halt und dann ist es auch cool, dass man dieses Sprachrohr nutzen kann, um irgendwie andere Leute zu inspirieren und sie auch einfach irgendwie auf Sachen hinzuweisen. Und ist einfach ein cooles Medium, ein super Medium, um das sowas zu machen.
Apropos Medium, ihr habt ja eigentlich euren Podcast, habt ihr damit, verfolgt ihr irgendwelche Ziele, die ihr erreichen wollt oder macht ihr das mehr so hobbyweise oder was erwartet ihr von eurem Podcast?
Meinst du unternehmerische Ziele oder?
Möglicherweise.
Ja, boah, hobbymäßig, das muss man Hobby mal definieren, es ist auf jeden Fall ein Hobby, weil wir dafür nicht bezahlt werden. Ich glaube auch nicht, dass wir irgendwann die Absicht haben, diesen Podcast irgendwie, also ich weiß nicht, irgendwie abhängig zu machen von irgendwem. Solange wir unabhängig arbeiten können und damit das machen können, was wir wollen, wollen wir das, ist das, glaube ich, das Ziel. Wir haben natürlich auch andere, wir haben natürlich auch wirklich konkrete Ziele definiert. Das ist, was der Philipp ja gesagt hat. Wir wollten schon irgendwie diese Message haben und auch dieses Gefühl vermitteln, diesen fehlenden Teil in der Ausbildung vielleicht vielleicht ein bisschen zumindest ergänzen. Aber ergänzen ist natürlich weit ausgedrückt, weil wir können auch nicht mit irgendwie alle zwei Wochen mal irgendwie 60 Minuten Interview oder 60 Minuten Podcast-Folge alle Lücken füllen, die irgendwie im Studium zurückgeblieben sind. Aber wir versuchen eigentlich auch so ein bisschen halt die Leute dazu anzuregen, zu sagen, hey, ich habe da was gehört, das finde ich geil, das interessiert mich, das ist mein Fachgebiet, ich will jetzt mehr darüber wissen, ich gehe da jetzt tiefer rein. Und auch ein bisschen so dieses Bewusstsein zu schaffen, Bauingenieurwesen ist mehr. Also zum Beispiel bei der Architektur. Die Architektur ist völlig in dem gesellschaftlichen Diskurs drin. Es geht bei der Architektur darum, welchen Einfluss haben wir auf die Gesellschaft, welchen Einfluss haben unsere Gebäude auf unsere Umgebung. Im Bauingenieurwesen ist das immer so, ja, du lernst halt, wie du es schon gesagt hast, du wirst halt zum Fachidiot ausgebildet, du lernst, wie du rechnest, aber was machen meine Gebäude? Was machen meine Gebäude mit der Umgebung, wo sie stehen? Was kann ich aus dem Gebäude rausholen? Was macht unser Gebäude mit der Umwelt? Das sind Fragen, die stellt sich ein Ingenieur in der Regel nicht. Die werden einem Ingenieur auch nicht gestellt. Und ich glaube aber, was Philipp ja auch schon gesagt hat, wenn wir diese Vernetzung haben wollen zwischen Bauingenieuren und Architekten, dann muss auch der Bauingenieur sich dieser Verantwortung bewusst sein. Die Verantwortung des Einflusses auf die Umgebung. Und was wir jetzt für Ziele verfolgen, ja, das Ziel ist, was Philipp, glaube ich, auch schon gemeint, auch ein bisschen zu netzwerken, also zu gucken, welche Leute denken ähnlich wie wir. Es gibt, uns war schon immer klar, dass wir nicht die einzigen zwei Bauingenieure sein werden, die so denken. Allein durch ein paar Kommilitonen, mit denen wir gesprochen haben, aber auch so, wie erreichen wir denn wirklich deutschlandweit die Leute, die so denken? Können wir vielleicht mit Leuten, die so denken wie wir und ähnliche Ziele haben oder ähnliche, ähnliche Kritikpunkte am Bauwesen haben, wie können wir uns mit denen vernetzen? Wie finden wir solche Menschen? Wie können wir daraus vielleicht auch irgendwann was kreieren? Ob das jetzt eine Firma sein soll oder irgendwas, eher nicht, aber sonst irgendwas Geiles einfach zu kreieren, wenn es ein Kollektiv ist.
Das mit der Weiterbildung habe ich eigentlich richtig cool gefunden. Du hast ja gesagt, um Wissenslücken zu füllen oder sich auch in andere Gebiete nochmal neu einzuarbeiten, weil man das halt im Studium oder halt allgemein im Beruf dann nie mehr wieder verwendet hat oder weniger. Wir hatten unsere neueste Folge und da ging es um Straßenbau. Also Recycling im Straßenbau, und darüber hat der Martin mal ein Referat gehalten. Und bei mir war das so, Straßenbau war für mich immer so ein Thema. Boah, hey, ich war immer so im Hochbau, klassische Statik, Tragwerksplanung, Straßenbau habe ich nur einmal im dritten Semester mir angehört und dann nie mehr wieder. Aber ich habe es eigentlich dann doch wieder extrem spannend gefunden, was es dann doch wieder für neue Themen zu entdecken gibt. Ja, also ich habe auch wieder was Neues gelernt. Ja, und das finde ich echt ziemlich cool. Also auch der Ansatz, dass man halt durch den Podcast auch nochmal sein Wissen erweitert, das finde ich eigentlich schon ziemlich cool.
Das freut mich natürlich, dass ich dir da so weitergeholfen habe. Aber wir wollten dann auch noch wissen, wie arbeitet ihr beide dann eigentlich, damit ihr zu euren Folgen kommt?
Also meinst du jetzt, inwiefern wir neue Ideen finden oder wie wir also irgendwie auch mit der Distanz arbeiten. Also ich sage einfach mal was zu Ideen und wie wir zu Folgen kommen. Ich habe ja die Themen schon einfach gerade eben schon so ein bisschen genannt. Angefangen haben wir ja mit Geschichten über Pioniere. Also wir haben ja dann eine ziemlich, in einer unserer ersten Folgen ist über Fritz Leonhardt, und es sind halt einfach deutsche Bauikonen, sage ich jetzt mal, die halt wirklich in ihrer Zeit was ganz Besonderes geleistet haben und wirklich auch, wie auch Daniel das vorhin gesagt hat, wirklich über den Tellerrand auch geschaut haben zu ihrer Zeit und einfach auch gesehen haben, wie Dinge anders funktionieren können, wie man auch neu planen kann, wie man neue Materialien einsetzen kann, um eben gesellschaftliche Probleme lösen zu können. Und dann reden wir halt gerne über sowas. Also haben wir ein paar Folgen über Pioniere, es sind jetzt noch gar nicht so viele. Und dann reden wir natürlich, weil es natürlich ein Anliegen ist, gerade die Nachhaltigkeit, wollen wir einfach mal auch so ein paar Facts aufdecken über Baumaterialien, also in der Folge über Sand, jetzt haben wir gerade vor kurzem mal über Zement rausgebracht und reden dann natürlich auch über sehr nachhaltige Baustoffe, wie jetzt den fast nachhaltigsten Baustoff, den es überhaupt gibt, über Holz. Und und suchen uns da einfach immer so ein paar interessante Facts raus, sprechen darüber Ja, und darüber hinaus eben, Michi hat es ja vorhin schon gemeint, dass wir auch versuchen, so ein kleines Kollektiv zu sammeln, haben wir dann tatsächlich auch von Hörern eben Feedback bekommen, ob sie denn nicht mit uns eine Folge zusammen machen können. Die haben Lust, sich in ein Thema reinzuarbeiten, zu recherchieren, und haben dann mit uns ein Thema zusammen gemacht. Da haben wir dann über kreislaufgerechtes Bauen gesprochen, also auch eher so ein nachhaltig angesetztes Thema. Und dann reden wir halt auch mit Leuten, die einfach auch einen unkonventionellen Weg gegangen sind in ihrem Bauingenieurleben, Also haben wir zum Beispiel den von Structuré, das ist so eine Datenbank, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Lohnt sich auf jeden Fall mal reinzugucken, ist eine Datenbank über mit Bildern zu Bauwerken und Informationen, findet man alles Mögliche, ist richtig interessant. Mit dem Gründer von der Plattform haben wir gesprochen, oder wir haben auch mit Professoren gesprochen. Wir haben auch schon mit Mike Schleich gesprochen, haben auch mit einem Professor von der TU in Dresden gesprochen. Und da kommen immer sehr interessante Gäste zusammen, die einfach über ihr Fachgebiet sprechen. Und wir versuchen natürlich auch immer so ein bisschen das in die Richtung zu lenken, dass eben, was könnte jetzt daran wirklich junge Leute interessieren? Ist es jetzt nur so, dass die Ingenieursgeplapper loslegen? Oder ist es so, dass man auch wirklich will, hey, wir wollen euer Gesicht zeigen, wie ihr seid, was euch antreibt? Und auch wenn du ein Professor bist, aber dass du halt auch richtig coole Sachen machst und auch eine Persönlichkeit hast. Also das ist immer das, was wir so ein bisschen darstellen wollen und dessen Meinungen hören. Und so, ja, weiß ich nicht, das sind eigentlich so, es passiert einfach, dass man eine interessante Person sieht und die einfach mal anschreibt und fragt, hey, Lust mitzumachen? Und dann kommt oft eine Antwort, ja, klar, gerne. Und dann arbeitet man was aus. Also so kommen wir eigentlich zu den neuen Folgen. Also es ist immer so ein jetzt müssen wir mal wieder 2, 3 Folgen finden, damit wir weitermachen können.
Schreibt ihr dann diese Leute klassisch über E-Mail an oder über LinkedIn? Also da bin ich zum Beispiel sehr aktiv unterwegs. Also wie kommt ihr zu den Gästen?
Es ist unterschiedlich. Manche schreiben wir tatsächlich ganz klassisch über E-Mail an, einfach über bei der Uni, zum Beispiel die Annette Bürgel von der HafenCity-Uni, die haben wir dann über E-Mail angeschrieben, ganz einfach. Oder zum Beispiel jetzt kommt bald, haben wir eine Folge mit Jan Knippers, den haben wir einfach über Instagram angeschrieben und da hat er gesagt, ja, habe ich Bock drauf, bin ich dabei, und dann haben wir da mit ihm, sind wir da gerade in der Planung, und das ist immer unterschiedlich, also wir benutzen einfach alle Kanäle, die wir haben. Über LinkedIn haben wir, glaube ich, noch, tatsächlich habe ich jetzt auch bald jemanden über LinkedIn sogar mal gekriegt. Das ist wirklich unterschiedlich.
Ja, manchmal auch einfach Kontakte, also zum Beispiel den Martin Mikat, den wir hatten, der bei den Grünhelmen arbeitet, das war halt von einem Kumpel von mir, der auch mal irgendwann bei den Grünhelmen war, und dann hat er mir die Handynummer gegeben, dann habe ich den angerufen, der so, ja, ich bin gerade, ich weiß gar nicht, wo er da gerade war, irgendwo auf der Welt verstreut, und hat gemeint so, ja, aber dann und dann bin ich zu Hause oder dann und dann können wir das irgendwie aufnehmen, und dann letztendlich haben wir das Interview mit ihm aufgenommen, da war er, glaube ich, immer noch im Libanon, oder war er da gerade zurück, weißt du das noch, Philipp? Ne, da war er zurück schon, ne?
Ich glaube, er war zurück, ja.
Ja, aber so, das sind die verschiedenen Wege. Es geht irgendwie auf allen möglichen Kanälen.
Schlagt ihr dann denen gewisse Themen vor oder kommen die dann meistens selber mit irgendwelchen Themenvorschlägen? Oder wie einigt ihr euch auf irgendwie ein spannendes Thema?
Im Prinzip fragen wir an, ob Interesse besteht, mit uns eine Folge zu machen. Und da ist eigentlich das Thema noch gar nicht im Umlauf. Und dann sagen die Personen meistens ja oder nein. Und wenn sie ja gesagt haben, dann sage ich, okay, dann schicke ich jetzt in den nächsten paar Tagen, Wochen mal so ein Skript über eine Folge rum. Und und dann eigentlich ist das Skript dann schon vollständig und es kommt eigentlich meistens immer nur die Nachricht zurück, ja, das passt so. Können wir so machen. Also es kommt eigentlich nie zurück, dass wir müssen das noch ausarbeiten, sondern es passt dann so und dann geht man das dann so durch, arbeitet das ein bisschen ab, doof gesagt.
Ja. Das ist ja dann sehr entspannt für euch.
Für mich vielleicht ein bisschen entspannter als für Philipp, aber entspannt vorher glaube ich nicht, oder?
Ja, also ich meine, dadurch, dass man, wenn man Zusagen bekommt für Interviews, dann ist es auf jeden Fall ein schönes Gefühl, sage ich mal, dass sich die Arbeit gelohnt hat.
Ja.
Ja. Aber es ist schon immer viel Arbeit.
Wie viel Arbeit investiert ihr da? Also kann man das irgendwie pro Woche sagen, wie viele Stunden oder so?
Boah. Das ist jetzt schwierig zu sagen. Es ist wirklich schwierig zu sagen, weil es unterschiedlich ist.
Das ist eigentlich, also.
Kann ich glaube ich nicht sagen. Also es sind glaube ich schon, also ein Tag auf jeden Fall. Also 10 Stunden bestimmt in der Woche.
Ich sag mal, bei mir ist es einfach ein bisschen weniger. Es liegt aber auch daran, dass ich halt meinen 40-Stunden-Job tagtäglich habe. Aber es ist schon auch immer sowas, wo man sich fast jeden Abend nochmal beschäftigt. Auch wenn man keine Folge aufnimmt, hat man irgendwie abends nochmal kurz irgendwie Zeit, die man darin investiert.
Ja, aber voll gut für eure Hörer, damit die immer genügend Folgen haben. Weil ich wollte dann auch noch fragen, Welche Folge hat euch eigentlich am besten gefallen, beziehungsweise welche Folge von denen, die ihr bis jetzt aufgenommen habt, ist euch am meisten in Erinnerung geblieben?
Jetzt muss ich einfach die erste sagen, die mir durch den Kopf geschossen ist am besten, ne? Weil das ist ja der Sinn der Frage wahrscheinlich.
Ja.
Welche Folge, ich weiß gar nicht, ob es die beste war, die wir gemacht haben, das will ich gar nicht ranken, aber irgendwie fand ich die Folge über Ove Arup ziemlich cool, weil ich den eigentlich vorher nicht so kannte und der Philipp diesen Namen halt mal gedroppt hat und ich angefangen habe, mich ein bisschen was über den durchzulesen und ich einfach instant Fan von dem Menschen bin. Und ich irgendwie so dachte, so genau so will ich als Bauingenieur arbeiten. Ich will genau so arbeiten wie der. Und ich hatte das in meinem, ich habe zwar früher Sport gemacht, als Kind Fußball gespielt, die Sportart gemacht, das Sport gemacht, aber so, ich hatte nie so wirklich Vorbilder. Und dann plötzlich bin ich 29 Jahre alt und lese es über Ove Arup und habe plötzlich ein Vorbild. Und deswegen hat diese Folge, fand ich diese Folge besonders cool. Aber diese Interviews sind manchmal so, dass wir danach, also wenn wir so, wir haben da so ein Gast interviewen den, dann verabschieden wir uns, der Philipp und ich telefonieren nochmal kurz oder gehen nochmal kurz zur Zeit auf Skype und dann sitzen wir manchmal da und sagen so, boah, ey, was war das gerade? Das war ja nur noch geil. Das war ja, hat mich jetzt wieder völlig geflasht und da möchte ich jetzt gar keinen besonders herausheben. Das sind einfach so diese Interviews, die sind einfach für uns auch immer so Überraschungsmomente und die finde ich einfach auch gut.
Also bei mir ist es eine, die auf jeden Fall in meinem Gedächtnis drin ist, und zwar war das eine der ersten Folge von uns, wo wir eben über dieses Circular Construction gesprochen haben. Da hatten wir eben einen Gast, wie ich es vorher schon gemeint habe, die Angela Feldmann war da bei uns zu Gast, und das war einfach richtig cool, das war auch unser allererster Gast in dem Podcast. Und wir haben selber gar nicht genau gewusst, worüber sprechen wir jetzt eigentlich. Reißen wir gerade irgendwie ein Themengebiet an, wo man sehr wenig recherchieren kann drüber, weil es noch sehr wenig gibt. Und dadurch, dass wir dann irgendwie uns unterhalten haben und das aufgezeichnet haben auch, und kamen halt so richtig, richtig gute Ideen dabei raus, die wir dann irgendwie hatten. Und die man, ja, also in meinen Augen könnte man wahrscheinlich über diese Ideen, die wir da hatten, sogar ein Buch schreiben. aber das ist ein anderes Thema. Und sonst eine andere Folge, die Folgen mit den großen Gästen wie jetzt Mike Schleich oder jetzt auch mit Annette Bögle oder auch mit Steffen Marx, die wir jetzt vor kurzem rausgebracht haben, die halt einfach so krasse Ikonen sind im Bauingenieurwesen. Die machen halt Spaß auf jeden Fall, und das ist auch so eine Ehre, dass solche Gäste mit einem sprechen. Aber welche mir sonst noch ganz viel am Herzen liegt, ist eine Folge mit der Barbara Nielken, das haben wir gemacht. Die ist eigentlich so Expertin im Thema Baukommunikation. Das ist so eine Sache, also die hat so ein bisschen einfach erzählt darüber, wie man richtig kommuniziert im Bauwesen, damit man sich, doof gesagt, nicht auf den Sack geht, und die kann das auch wirklich professionell unterrichten. Aber das andere, was die halt, wo die noch sehr, sehr, sehr engagiert drin ist, ist im Deutschen Ingenieurinnenbund, und das ist eben so ein Verein, wo einfach weibliche Ingenieurinnen einfach extrem unterstützt werden, weil die es natürlich wirklich gar nicht so einfach haben in so einer männerdominierten Welt, und deren Engagement ist halt einfach... Ist halt wirklich faszinierend, wo wir wirklich in der Folge saßen und so gedacht haben, hey krass, was die da macht, ist wirklich eine Pioniersleistung und eine wichtige Arbeit für Gleichberechtigung im Bau.
Ja, was der ganze Bund macht, also nicht nur sie, der ganze Verein.
Ja, klar, aber sie hat gerade im Bauingenieurwesen, sage ich mal.
Ja,
genau.
Ja. Ja, cooles Ding. Also es ist immer schön, wenn da gewisse Folgen am meisten hervorstechen. Top. Es geht ja unser Podcast so über digitale und innovative Themen im Bauwesen. Und jetzt würde mich mal gern von euch interessieren, wie seht ihr eigentlich die Zukunft im Bauwesen? Ich meine, ihr hattet ja schon einige Themen in eurem Podcast, auch über zum Beispiel zukunftsträchtige Technologien. Eure Meinung, wie seht ihr allgemein die Zukunft im Bauwesen?
Also es gibt ja, ich glaube, da gibt es eine realistisch ist immer schwer, aber ich habe so eine realistische Zukunftsvision und eine sehr utopische. Die sehr utopische oder maximal utopische, die erinnert schon sehr an eine Hippie-Kommune, wo irgendwie jeder zusammen auf ein freies Feld kommt, man ungefähr weiß, was man bauen will, und man einfach sagt, hey, wir fangen jetzt einfach mal alle zusammen an. Was brauchen wir oder was haben wir? Was können wir nehmen zum Bauen? Das ist natürlich das, wie die Utopie ungefähr wäre, und jeder ist glücklich beim Arbeiten. Die realistische ist, ich denke, es ist ja kein Geheimnis mehr, dass unsere Baubranche ein riesengroßer Umweltverschmutzer ist. Natürlich sind Gebäude etwas, auf das man nicht verzichten kann. man sollte aber überlegen, wann kann ich auf, ich glaube, also besser gesagt, ich glaube, dass man in Zukunft, ich hoffe es zumindest, dass man in Zukunft mehr Bestandsbau macht und lieber guckt, wo kann ich, wo nutze ich Gebäude, die ich habe, um, bevor ich anfange, neu zu bauen. Und sonst sehe ich die Zukunft auch daran, dass wir keine absurd hohen Wolkenkratzer mehr bauen. Ich glaube, dass die Zeit läuft zumindest in Mitteleuropa oder in Europa und vielleicht auch in der im globalen Norden so ein bisschen ab. Ich denke, es wird mehr wieder logisch gebaut, logischer, nutzvoller und nicht mehr so prunkvoll und so prestigemäßig. So glaube ich, wird die Zukunft der Baubranche sein.
Also ich sehe das im Prinzip auch ähnlich wie der Michi, aber trotzdem darüber hinaus glaube ich auch, dass gerade eben, ich habe es ja vorher schon mal kurz angesprochen, dass die junge Generation, die eben auch gerade heranwächst, einfach auch so ein bisschen andere Ziele hat im Bauwesen. Und wir sehen es halt mit so Bewegungen wie Fridays for Future und bei diesen Fridays for Future Kids oder sagen wir, was heißt Kids, es sind ja auch viele Erwachsene schon dabei, es gibt ja auch Architects for Future, da sind halt auch einfach schon so viele Leute dabei, die irgendwann halt den Nachwuchs auch von dem ganzen Bauwesen bilden werden. Also die sind da auch irgendwo mit drin. Also irgendjemand, der jetzt bei Fridays for Future mitläuft, wird auch irgendwann Bauingenieur oder Bauingenieurin sein. Und diese Gruppe ist so groß, dass die einfach, glaube ich, schon dahin gehen wollen, dass das Bauwesen viel, viel nachhaltiger wird. Und es muss ja auch dahin gehen. Also ich meine, wir wissen, dass wir Klimaziele haben, die wir bis 2050 erreichen wollen. Und deswegen, das ist schon viel zu spät in meinen Augen. Sollte eigentlich schon, da müssen harte Maßnahmen ergriffen werden, dass wir das schon früher erreichen können. Und das fordern ja ganz viele Leute. Und ich glaube, da geht auf jeden Fall die Zukunft im Bauwesen hin, dass wir alle Prozesse, die es jetzt gibt, so in die Richtung hin optimieren, dass wir da hinkommen. Weil nur das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, die wir haben. Also weiterbauen, wie wir es jetzt tun oder wie wir es in den letzten Jahren gemacht haben, geht halt gar nicht. Und das ist so das, wo ich es ein bisschen sehe.
Du hast ja das Thema Digitalisierung schon aufgegriffen. Und jetzt ist ja Deutschland meiner Meinung nach jetzt nicht gerade, dass ich mit dem Thema Digitalisierung so gut anfreunden kann. Gerade wenn ich jetzt hier an unser Internet denke oder so. Ja. wie seht ihr das? Also ich meine, wir haben ehrgeizige Klimaziele, aber kann sich die Baubranche wirklich so schnell wandeln? Oder warum dauert alles so langsam? Weil die Baubranche ist ja nicht gerade dafür bekannt, dass sie schnell auf die Züge abspringt.
Ich glaube, das ist ein bisschen der Natur der Baustelle auch geschuldet. Also wenn wir jetzt mal das Bauwesen halt vergleichen mit der Automobilindustrie, wo der Entwickler und der Bauer und alle und der Planer und quasi jeder in der gleichen Firma sitzt. Also die sind dann alle bei den großen 3 oder 4 oder 5, was das in Deutschland sind, quasi angestellt. Und der ganze Prozess von der Idee eines Autos bis hin zu der Entwicklung, was das Auto können muss, passiert im gleichen, also bis zur Fertigstellung passiert quasi im gleichen Haus. Und in der Baubranche haben wir halt verschiedene Phasen, in die das abgestaffelt ist. Und somit ist auch die Kommunikation zwischen diesen einzelnen Phasen halt auch nie einfach realisierbar. Und somit ist auch ein Fortschritt quasi schwer ausmachbar. Um das jetzt auf die Digitalisierung zu beziehen, ich glaube, bei der Digitalisierung, klar, du hast schon selber gesagt, wir leben in Deutschland, man sollte eigentlich davon ausgehen, dass wir ein bisschen besser unterwegs sind. Also unser größtes Problem ist ja einfach unser Internet. Es gibt ja einfach immer noch Teile in Deutschland, wo es kein Internet gibt. Das ist natürlich ein Riesennachteil, wenn du ein ganzes Land oder eine ganze Branche, die auch im ganzen Land angewendet wird, digitalisieren willst zu 100%. Also ich habe auf Baustellen gearbeitet, da hatte ich nicht mal richtiges Handynetz. Also das ist Wahnsinn. Da musste ich dann irgendwie so manchmal an eine bestimmte Ecke laufen, dass ich da irgendwo in der Pampa, wo wir diese Brücke gebaut haben, halt irgendwie auch dann telefonieren kann. Und das ist ein Unding. Da brauchen wir in so einer Baustelle, brauchen wir nicht über Digitalisierung nachdenken, weil da muss ich ins Büro fahren, um digital zu arbeiten zu können. Und das gibt es halt in Deutschland nach wie vor. Ich denke, das ist ein Problem, aber ich bin jetzt kein Telekommunikationsnetzexperte, deswegen möchte ich da auch gar nicht groß urteilen. Ich weiß, es bestimmt verschiedene Gründe, warum das in Deutschland so ist. Aber dieser Entwicklungsprozess ist halt allgemein schwer in der Baubranche, weil der Architekt ist der Architekt, der Bauherr ist der Bauherr, der Bauingenieur ist der Bauingenieur, die ausführende Firma ist die ausführende Firma. Die haben alle ihre persönlichen eigenen Interessen und die Zusammenarbeit aller zusammen ist immer nur auf ein einziges Projekt bezogen. Und meistens sind diese Projekte schon so weit quasi in einem fortgeschrittenen Planungsprozess, dass die Innovation gar nicht durch die Person kommen kann, die am Ende den Stahlträger mit der Stütze verschraubt. Und wenn wir mal an so eine Firma wie Toyota denken, und dass ich jetzt Werbung machen will, aber die haben Lean-Management-Konzepte eingeführt. Da hat der Handwerker, der am Ende die Tür ans Auto schraubt, der kann in den ganzen Prozess der Entwicklung mit einschreiten, wenn er sieht, dass da was nicht passt. Und somit ist eine Entwicklung ja viel einfacher umsetzbar. Da sehe ich ein bisschen das Problem in der Baubranche.
Ihr habt jetzt bei Digitalisierung immer schön gesagt, dass Deutschland da so schlecht dasteht, aber man darf halt auch nie vergessen, also ich lebe ja auch schon längere Zeit jetzt im Ausland, und da passiert Sachen eben anders. Vielleicht kann man sogar sagen, dass Spanien tatsächlich, wo ich jetzt lebe, vielleicht in der Digitalisierung schon ein bisschen weiter ist, vielleicht. Aber es ist halt auch ein Land, wo Wirtschaft ganz anders geführt wird. In Deutschland wird was auf den Markt gebracht, oft gesagt, wenn man sicher ist, dass es so funktioniert. Und deswegen, so ist es auch mit der Digitalisierung. Die Menschen wollen sicher sein, dass das, was wir wollen, nämlich digital sein, dass das auch wirklich funktioniert. In anderen Ländern läuft es halt, wird es auf den Markt geschmissen, es wird probiert und dann wird umdisponiert, umgeändert. Und da gehen vielleicht schon wichtige Informationen bei verloren auch, aber es ist halt eine andere Philosophie ein bisschen. Und ich würd da nicht gar nie sagen, dass Deutschland da so ein schlecht dastehendes Land ist. Das was natürlich, aber das ist auch in ganz vielen anderen Ländern das Problem, dass durch so extrem hierarchische Firmensysteme auch, oder wie es Michi auch schon gesagt hat, auf Baustellen, dass man einfach viel zu viele Rollen, klare Rollenverteilungen hat, dass sich, glaube ich, auch viele einfach nicht zuständig fühlen für viele Sachen. Und dazu kommt dann noch so ein Generationenkonflikt zwischen Älteren, die ganz oben in der Firma stehen, und Jüngeren, die unten stehen, die vielleicht schon viel digitaler sind. Für den Älteren oben ist es was ganz Neues, was ganz Schwieriges, irgendwie digital zu agieren. Und das sind dann einfach auch noch solche Raster, die da wirklich dazwischen sind. Und ich glaube, diesen Konflikt werden wir immer führen, weil auch jemand, der 15 ist, ist 10-mal digitaler unterwegs als ich mit meinem Anfang 30. Das wird immer so bleiben. Das ist echt super schwierig zu sagen, sage ich mal. Also da wird mich auch angucken, wie so ein alter Hase, wie gehst du mit deinem Handy um, obwohl für mich das schon eine moderne Art und Weise ist oder so. Keine Ahnung. Es ist wirklich, es ist ein heikles Thema einfach nur. Das weiß ja auch keiner so genau, wo. Also was ist diese Digitalisierung, von der wir alle sprechen? Was ist es genau? Das weiß ja eigentlich keiner so richtig. Das ist irgendwie immer, finde ich, ganz lustig.
Ja, das stimmt. Aber Digitalisierung steht ja auch für einige Schlüsseltechnologien und auch für neue Trends. Und deshalb wollte ich fragen, was euch so dazu einfällt, so für die Digitalisierung beziehungsweise eben für neue Trends im Bauwesen in der Zukunft?
Ich fange mal an. Also es gibt da, was ich unglaublich interessant finde, aber auch irgendwo ein bisschen bedrohlich, ist die 3D-gedruckte Häuser. Also ich finde das auf der einen Seite sau cool, weil du halt wirklich Material an der optimalen Stelle optimal einsetzen kannst. Auf der anderen Seite muss man halt immer berücksichtigen, dass jeder technologische Fortschritt, wo der Mensch durch Maschine ersetzt wird, auch zur Folge hatte, dass wir einen erhöhten Ressourcenverbrauch hatten und damit auch einen erhöhten Einfluss auf unsere Umwelt und eine erhöhte Umweltzerstörung hatten. Der 3D-Druck von Häusern ist trotzdem, finde ich, sehr interessant, weil es gibt da auch verschiedene Entwürfe, wo man halt anderes Material benutzt als Beton zum Beispiel. Da gibt es aus Italien, ich habe es vor der Folge eigentlich noch recherchieren, wie die nochmal heißen, die Firma, das ist eine italienische Firma. Die stellen keine 3D-Druckgeräte her, sondern die stellen Materialien her, weil die sagen, die Technologie für 3D-Druckgeräte, die liefern uns andere. Wir spezialisieren uns auf Materialien und haben auch gesagt, hey, wenn wir damit produktiv schnell Dinge bauen wollen, dann brauchen wir Materialien, die auch nachhaltig sind und wirklich nachhaltig sind, also auch vielleicht sogar kreislaufgerecht, wenn nicht sogar Cradle to Cradle. Und die haben dann gesagt, wir machen ein Mischprodukt aus Lehm und Stroh und daraus machen die 3D-gedruckte, bis jetzt nur immer so kleinere Shelter und sowas, also keine wirklichen Häuser, aber die haben dieses Material und entwickeln daran weiter. Und ich glaube, wenn man sowas in Verbindung mit so einem hochtechnologischen Gerät wie einem 3D-Drucker, oder hochtechnologisch ist es mittlerweile ja nicht mehr, die sind ja schon länger auf dem Markt, aber mit so einem Gerät wie einem 3D-Drucker in Verbindung setzt, kann man, glaube ich, sehr interessante Gebäude gestalten und auch im Kleinen auch die Probleme lösen, die wir haben, wenn wir darüber reden, dass wir Wohnraum schnell und einfach und auch kleinteilig eventuell brauchen. Deswegen finde ich die 3D-Druck-Technologie sehr interessant, aber natürlich auch ein bisschen bedrohlich, wenn wir unsere Klimaziele erreichen wollen, weil man muss, eine Maschine kann schneller bauen als ein Mensch, damit kann sie auch schneller Ressourcen verbrauchen als ein Mensch und somit auch mehr CO2 produzieren und mehr Umweltschaden anrichten. Deswegen solche Technologien in Verbindung mit nachhaltigen Produkten finde ich super spannend.
Ja, hast du schön gesagt, Michi. Woran ich denke, ich meine, bei mir bezieht sich das vielleicht ein bisschen auch auf mein Arbeitsfeld. Dadurch, dass ich eben mit Machine Learning meine Doktorarbeit gemacht habe, finde ich es einfach, also wir leben ja in einem Datenzeitalter. Also alles, was wir machen und wie wir handeln, ist eigentlich durch Daten analysiert und wird auch ein bisschen dann durch uns gesteuert, dadurch gesteuert, was wir kaufen im Internet und so weiter und so fort. Das heißt, wir leben im Datenzeitalter und gerade in Fächern wie wenn man sagt Mechanik im Bauingenieurwesen, wenn man irgendwie sagt, wie man über die technische Mechanik gesprochen hat, da haben ja früher die Ingenieure immer versucht, Modelle zu zeichnen, mathematisch darzustellen in Formeln. Ich meine, jeder kennt irgendwelche abgefahrenen Formeln, die kein Mensch versteht, außer vielleicht 1% aller Bauingenieure, doof gesagt. Und diese Formeln, die sind irgendwie nachgewiesen, die funktionieren auch und ist auch alles schön und gut. Aber die haben trotzdem immer irgendwelche Vereinfachungen mit drin. Und was wir aber mit Daten machen können, ist, dass man genau diese mechanischen Eigenschaften, die irgendwas hat, einfach auch aus ganz vielen verschiedenen Daten herauslesen kann. Also gerade Thema Machine Learning und sowas oder auch KI, dass man dadurch halt wirklich für die Modellierung von Bauwerken einfach das Materialverhalten einfach vorhersagen kann, weil man einfach andere Daten hat, die schon gezeigt haben, hey, das hält so viel und das hält so viel und wir verbinden das automatisch mit über Machine Learning. Das hat ein Riesenpotenzial und ich habe da auch echt mal einen coolen Vortrag gehört von einem amerikanischen Professor hier an der Uni in Barcelona, der eben gesagt hat, also der ist schon auch pensioniert gewesen und der hat gesagt, er hat sein Leben lang nur Formeln gesucht und jetzt kommt das Datenzeitalter. Hey, wir müssen, die Ingenieure von heute müssen einfach, also nicht alle, aber halt ein spezifisches Feld muss eben eine Schlüsseltechnologie entwickeln, wie wir aus allen möglichen Daten, die wir gerade haben, auch statisch oder dynamisch auch Gebäude nachweisen können, ohne dass wir irgendwelche Formeln haben müssen, im Prinzip.
Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Also gerade wenn ich an KI denk oder auch an Computer beziehungsweise ja, an Algorithmen. Ja, es gibt ja schon viele Programme, die das auch implementiert haben. So gewisse Algorithmen, die dir halt, sagen wir mal, etwas optimieren, sei es in der Struktur, sei es in der Form, sei es nach CO2-Fußabdruck oder auch nach Gewicht, Material und so weiter. Und die Zeit wird kommen, da wo der Anwender dann sagt, hey, ich möchte jetzt das Optimalste jetzt für meinen Anwendungsfall, spuck mir bitte das jeweilige Gebäude heraus. Ja, also da sehe ich auch eine sehr große Zukunft, absolut. Ja, das ist ja sehr spannend.
Ich meine, das ist ja nicht mehr so neu, weil ich meine, jeder kennt es aus den Bemessungsfächern, wo man bemisst, wie viel Stahl muss in meinen Balken reingelegt werden. Da gibt es doch diese Mühe-Diagramme, glaube ich. Ich weiß, vielleicht sage ich auch irgendwas Falsches gerade, aber es gibt ja diese Diagramme, wo man reingehen muss, X-Achse, Y-Achse und dann den Wert lese ich da ab. Das kennt, glaube ich, jeder irgendwie aus dem Studium und vielleicht auch aus der Arbeitswelt noch. Diese ganzen Tabellen sind ja empirisch ermittelte Daten. Das sind einfach nur Daten. Da stand mal einer, ein Doktorand, in einem Labor, hat über 5, 6 Jahre lang Versuche gemacht, hat einen Parameter hier geändert, da geändert und hat da eine Kurve auf seinem Blatt Papier eingezeichnet. Und das können wir aber jetzt ja viel schneller machen. Da braucht ja keiner sich mehr 6 Jahre hinsetzen im Labor, sondern das können wir numerisch machen. Also wir können diese Versuche numerisch fahren, weil wir die Programme dazu haben und können die ganzen Daten einfach durchrattern lassen und daraus irgendwelche Abhängigkeiten ablesen mit KI. Also das ist eine Schlüsseltechnologie, die sich vielleicht ein bisschen auf das bezieht, was ich mache, aber auch nur ganz im ganz kleinen Rahmen.
Was ja auch immer so ein Trend ist und das nimmt ja heutzutage jeder irgendwie in den Mund, BIM, Building Information Modeling, wie seht ihr das? Ist das nur Bullshit-Bingo oder wird das wirklich gemacht? Also ich kenne einen guten Kollegen, der mit mir studiert und der hat gesagt, ja, wir planen in 3D und heutzutage wird dazu BIM gesagt.
Ja, da will ich vielleicht mal einen Gast von uns zitieren, den wir hatten, den Kim, wie heißt er nochmal mit dem Nachnamen? Philipp, ich muss gerade.
Kim Löffler.
Kim Löffler hatten wir dazu Gast, genau, der ist auch so ein BIM-Experte und der hat gesagt, zum Thema BIM, BIM ist mehr als nur ein Programm, weil BIM ist eine ganze Arbeitsweise. Und ich glaube, wir haben ja eigentlich die Technologie schon dafür, BIM, diesen BIM-Schlüssel auch wirklich einzusetzen. Und ich glaube, dass das Problem da auch wieder ist, ist diese Hürde der einzelnen Leistungsphasen, wenn man so will, diese einzelnen Arbeitsphasen, die es ja in der Baubranche gibt. Der eine darf dem anderen eigentlich nicht ins Gewerk mit reinfuschen, weil es vertraglich geregelt ist, dass er da nichts zu melden hat. Und ich glaube, das ist das große Problem mit BIM. BIM, diese Technologie an sich, ist ja, soweit ich das, ich arbeite damit selber nicht, aber soweit ich das verstanden habe und von Leuten gehört habe, die damit arbeiten, eigentlich haben wir schon so vieles, dass wir das wirklich umsetzen könnten. Die Hürde liegt woanders. Und ich glaube, dass es auf jeden Fall eine Schlüsseltechnologie sein wird, weil wenn alle Leute an einem Modell arbeiten und somit auch die Kommunikation erleichtert ist, weil Kommunikation ist ja auch ein Schlüssel für die Zukunft der Baubranche oder zumindest ein Schlüssel für eine nachhaltige Zukunft in der Baubranche, da ist BIM auf jeden Fall also diese BIM-Programme sind ein Schlüssel dahin, das auch wirklich umzusetzen.
Jetzt hast du dich ja selber im Kreis gedreht, Michi. BIM ist kein Programm.
Ich weiß, ja.
Ist ein Werkzeug.
Deswegen habe ich gesagt, das BIM-Programm, wenn man das jetzt nur
Ach
auf das
so.
Programm bezieht, BIM übergeordnet ist mehr, aber die Programme, die
Ja.
so gerne als BIM bezeichnet werden, sind halt der Schlüssel dafür.
Ja, ich finde es halt wichtig, dass die Leute sich, dass man sich da richtig weiterbildet, was es überhaupt genau ge bedeutet, wie Michi gerade schon ein bisschen angekratzt hat. Und dass es halt nicht genutzt wird von Firmen, um irgendwie zu sagen, ja, wir haben hier das neueste, beste BIM-Produkt, damit wirst du deine ganzen Arbeitsabläufe optimieren, nee, sondern dass die Leute verstehen, was der Sinn dahinter ist und was man damit machen kann und es auch dann in die richtige Richtung lenken, nämlich das Ziel daran ist ja, dass man die Zusammenarbeit zwischen allen Planern vereinfacht. Und das soll man ja auch verstehen und das soll jeder Einzelne verstehen. Und das Produkt soll man sich ja nicht aufschwätzen lassen, sondern es soll aus dem Verlangen danach, dass man das braucht, soll man es benutzen und nicht einfach nur benutzen, weil man es gerade bekommt und weil man gesagt kriegt, hey, BIM ist das neue Ding. So. Sondern man muss verstehen, warum man es selber überbraucht. Und deswegen, ja, es ist auf jeden Fall eine Schlüsseltechnologie, auf jeden Fall. Also das
Ja.
wird auf jeden Fall ein großes Ding auch noch größer werden, als es eh schon ist.
Also es ist auf jeden Fall sehr interessant. Und mal sehen, wie sich die Zukunft entwickeln wird und welche Prognosen dann wirklich umgesetzt werden, die wir jetzt hier gestellt haben. Und bevor wir aber diese Folge abschließen wollen, würden wir euch gerne noch fragen, was eigentlich euer Lieblingsbauwerk ist. Weil der Michi, der redet ja eh auch immer über Bauwerke und deshalb wäre es ja ganz interessant zu wissen, was euer Lieblingsbauwerk ist.
Ich fange an. Ich weiß es nämlich, weil ich habe ein absolutes Lieblingsbauwerk und das ist das Pantheon in Rom. Ich habe darüber auch
Das
schon
wollte
in
ich
der.
auch sagen.
Geil. Sehr geil. Weil es. Warum ist es Pantheon in Rom? Warum ich das so geil finde? Es ist erstmal ist es, ist es, wie ich auch schon in der. Wir haben ja auch schon mal. Ich habe ja eine Folge auch drüber gemacht, eine Bauwerksfolge fürs Pantheon. Und es ist ja erstmal auf der einen Seite schon mal beeindruckend, dass die verschiedene Betonsorten benutzt haben, um dieses Bauwerk zu bauen. Da fängt es schon mal an. Wenn wir dann aber noch weitergehen und sagen, das ist 2000 Jahre her, dass sie diese verschiedenen Betonsorten benutzt haben, macht es nochmal beeindruckender. Dass das Gebäude heute noch steht, 2000 Jahre später, macht es nochmal krasser beeindruckender. Und das ist, glaube ich, 1700 Jahre lang das größte Kuppelbauwerk der Welt war, macht es einfach auf so vielen Aspekten beeindruckend. Es ist eine Druckschale, was ich eh Schalen sind. Ich wünschte, könnte das wirklich richtig geil berechnen, so moderne Druckschalen, das wirklich richtig gut. Müsste ich mich mal wieder mit beschäftigen, aber ich finde es sehr einfach beeindruckend. Schalen sind immer toll und das Pantheon ist so für mich einfach eine super, super Schale. Wenn man so will.
Ach, dann wird es ja fast langweilig, wenn ich jetzt auch was sage, was eher ein alter Baustil ist. Aber
Aber das ist
naja.
ja auch faszinierend.
Also bei mir, ich tue mir echt schwer zu sagen, was mein Lieblingsbauwerk ist, weil ich finde wirklich extrem viele Bauwerke geil und ich finde auch modernere Bauwerke geil, also auch aus dem letzten Jahrhundert oder so oder auch aus der aktuellen Zeit. Aber wenn ich, also ich finde eher so einen Baustil, eine Art des Bauens ganz super interessant. Zum Beispiel, da ist immer wieder ein Bauwerk dabei, das ist zum Beispiel die Sagrada Familia, das ist eins der bekanntesten Bauwerke, vielleicht aus von Gaudi, aber Gaudi war nicht der Einzige, der so gebaut hat, dass man eben ganz, eben auch im Prinzip Schalen bauen kann aus Ziegelsteinen, aus ganz dünnen, leichten, super leichten Ziegelsteinen. Das ist ganz typisch eigentlich hier so in der Region um Barcelona rum oder die ganze spanische Mittelmeerregion, die hat eben schon seit Jahrhunderten so gebaut. Die haben ihre Treppenhäuser so gebaut, dass man wirklich einfach so einen ganz dünnen, leichten Ziegelstein nimmt und den einfach an die Wand drückt und dann so seine Stufe für Stufe den Bogen spannt, die erste Linie, und dann da dran wieder den nächsten ansetzt. Und da gibt es einfach so richtig viele, also man sieht hier sehr viele Häuser, die im Prinzip so einfach gebaute Treppenhäuser haben. Und daraus hinaus, daraus hat sich dann natürlich auch so diese Baustile von Gaudí entwickelt. Und was in dem Zusammenhang aber auch noch richtig geil ist, sind halt die Bauwerke von Guastavino. Der ist ein Spanier gewesen, der ist in die USA ausgewandert und hat da zum Beispiel das bekannteste Bauwerk von ihm ist die Grand Central Station in New York. Da hat er eigentlich alles gebaut. Das ist eben auch in diesem Baustil gebaut. Das ist ja auch eine imposant riesige Halle. Ich war selber noch nicht da, ich kenne es auch nur von Fotos. Aber da ist eben das ganze Dach, das ganze Gewölbe drunter, also das ganze, die ganzen Kellergeschosse und so, sind ja alle auch aus diesem Baustil gebaut, dass man eben aus ganz dünnen, leichten Ziegelsteinen was gebaut hat. Das ist einfach so ein, was mich eigentlich daran fasziniert, ist dieses perfekte Ausnutzen von Material. Nämlich, dass man aus einem Baustoff, der eigentlich keinen Zug aufnehmen kann, dem auch keinen Zug liefert, sondern nur Druck liefert auch, weil er das halt nur kann. Das ist halt so eine geniale Lösung. Sehr intuitiv und sehr genial. So müsste man mehr bauen.
Genau, und da wären wir eigentlich auch wieder bei dem Thema, also die Strukturen so optimieren, dass sie wirklich auch für ihre Eigenschaften bestmöglich verwendet werden.
Ja. Genau.
Genau.
Gut. Ja, da wären wir dann eigentlich eh schon beim Schluss. Michi, Philipp, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wir freuen uns richtig. Wir haben viel Neues kennengelernt und auch sehr spannende Folge gewesen. Super. Danke dafür.
Danke.
Ja, vielen Dank. Danke auch euch beiden. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, danke für die Einladung. Das hat uns echt sehr gefreut und wir waren ja auch noch nie zu Gast irgendwo und deswegen sind wir auch stolz drauf, das bei euch im Global Podcast sein zu dürfen.
Mhm. Dankeschön. Ja. Gut. Dann verabschieden wir uns eigentlich von dieser Folge. Hört auch mal in den Podcast von Baustelle Bauwesen. Können wir nur empfehlen. Und dann wünschen wir euch noch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Servus.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.